Ich kann es nur mit einer intellektuellen Schwäche vieler Wissenschaftler erklären, die ich häufig bei mir selbst beobachtet habe. Ich nenne sie theorieinduzierte Blindheit. Sobald man eine Theorie anerkannt hat und als intellektuelles Werkzeug benutzt, ist es überaus schwer, ihre Schwächen zu bemerken. Wenn man eine scheinbar nicht mit dem Modell in Einklang zu bringende Beobachtung macht, geht man davon aus, dass es eine sehr gute Erklärung dafür geben muss, die einem aus irgendeinem Grund entgeht. Im Zweifelsfall entscheidet man zugunsten der Theorie und vertraut der Gemeinschaft von Experten, die sie für richtig halten. Zweifellos gingen vielen Wissenschaftlern irgendwann einmal Fallbeispiele wie die von Anthony und Betty oder Jack und Jill durch den Kopf. Und sie stellten beiläufig fest, dass diese Beispiele nicht mit der Nutzentheorie in Einklang zu bringen waren. Aber sie gingen ihren Bedenken nicht so weit nach, dass sie zu der Schlussfolgerung hätten kommen müssen, diese Theorie weist gravierende Mängel auf, weil sie die Tatsache ignoriert, dass der Nutzen von der Vorgeschichte des Vermögens einer Person abhängig ist, nicht nur von ihrem gegenwärtigen Vermögensstand. Der Psychologe Daniel Gilbert hat ganz richtig bemerkt, dass es mühsam ist, Dinge anzuzweifeln, und System 2 ist schnell erschöpft. Zum Thema Bernoullis Irrtum. Er freute sich sehr, als er vor 3 Jahren eine Prämie von $20.000 erhielt, aber seither ist sein Gehalt um 20% gestiegen, sodass er eine höhere Prämie braucht, um den gleichen Nutzen zu erhalten. Beide Kandidaten sind mit dem Gehalt, das wir bieten, zufrieden, aber ihre Zufriedenheit wird nicht gleich groß sein, weil ihre Referenzpunkte unterschiedlich sind. Sie hat gegenwärtig ein viel höheres Gehalt. Sie verklagt ihn auf Alimente. Sie würde sich gern gütlich mit ihm einigen, aber er prozessiert lieber. Das ist nicht weiter verwunderlich. Sie kann nur gewinnen, sodass sie risikoscheu ist. Seine Optionen dagegen sind alle schlecht, sodass er lieber das Risiko eingeht.
26. Die neue Erwartungstheorie. Dank einer glücklichen Kombination aus Können und Unwissenheit entdeckten Amos und ich die zentrale Schwachstelle in Bernoullis Theorie. Auf Amos Empfehlung hin las ich ein Kapitel in seinem Buch. Es beschrieb Experimente, bei denen renommierte Wissenschaftler den Nutzen von Geld gemessen hatten, indem sie Menschen aufforderten, eine Auswahl unter Lotterien vorzunehmen, bei denen der Teilnehmer ein paar Penny gewinnen oder verlieren konnte. Die Experimentatoren maßen den Nutzwert von Vermögen, indem sie das Vermögen innerhalb einer Spanne von weniger als $1 schwanken ließen. Dies warf Fragen auf. Ist die Annahme plausibel, dass Menschen die Chancen und Risiken von Glücksspielen anhand äußerst geringer Vermögensunterschiede beurteilen? Wie konnte man erwarten, etwas über die Psychophysik des Vermögens in Erfahrung zu bringen, indem man Reaktionen auf Gewinne und Verluste in Höhe von Pennybeträgen untersuchte? Neuere Entwicklungen in der Theorie der Psychophysik deuteten darauf hin, dass man direkte Fragen nach dem Vermögen, nicht aber nach Vermögensänderungen stellen sollte, wenn man den subjektiven Wert von Vermögenszuständen erforschen wollte. Ich wusste nicht genug über die Nutzentheorie, um vor Respekt vor ihr geblendet zu sein, und ich war verdutzt. Als Amos und ich uns am nächsten Tag trafen, berichtete ich ihm beiläufig, nicht auftrumpfend, von meinen Schwierigkeiten. Ich erwartete, dass er mich aufklären und mir erläutern würde, weshalb das Experiment, das mich verwirrt hatte, doch im Rahmen der Nutzentheorie erklärt werden konnte. Aber er tat nichts dergleichen. Die Bedeutung der modernen Psychophysik leuchtete ihm sofort ein. Er erinnerte sich daran, dass der Wirtschaftswissenschaftler Harry Markowitz, der später für seine Beiträge zur Finanzwirtschaft mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, eine Theorie vorgeschlagen hatte, wonach Nutzwerte mit Vermögensänderungen und nicht mit Vermögenszuständen verbunden sind. Markowitz' Theorie war damals schon 25 Jahre alt und hatte nicht viel Beachtung gefunden, aber wir gelangten schon bald zu dem Schluss, dass diese Theorie in die richtige Richtung wies und dass die Theorie, die wir entwickeln wollten, Ergebnisse als Gewinne und Verluste, nicht als Vermögenszustände definieren würde. Wahrnehmungspsychologische Kenntnisse und Unkenntnis der Entscheidungstheorie haben gemeinsam unsere Forschung ein großes Stück vorangebracht. Wir wussten schon bald, dass wir einen gravierenden Fall von theorieinduzierter Blindheit überwunden hatten, weil die Theorie, die wir verworfen hatten, jetzt nicht nur falsch, sondern absurd anmutete. Es erheiterte uns, zu erkennen, dass wir unser gegenwärtiges Vermögen nur innerhalb einer Ungenauigkeitsspanne von etlichen $10.000 angeben konnten. Die Vorstellung aus dem Vermögensnutzen, Einstellungen zu geringfügigen Vermögensänderungen abzuleiten, erschien uns jetzt unhaltbar. Man weiß, dass man einen theoretischen Fortschritt erzielt hat, wenn man nicht mehr rekonstruieren kann, weshalb man das Offensichtliche so lange übersehen hat. Dennoch brauchten wir Jahre, um uns über die Folgen klar zu werden, die mit der Umorientierung auf Gewinne und Verluste verbunden waren. In der Nutzentheorie wird der Nutzen eines Gewinns durch den Vergleich der Nutzen zweier Vermögenszustände beurteilt. So ist zum Beispiel der Nutzen zusätzlicher $500 bei einem Vermögen von $1.000.000 die Differenz zwischen dem Nutzen von $1.500.000 und dem Nutzen von $1.000.000. Und wenn man den größeren Betrag besitzt, ist der negative Nutzen eines Verlusts von $500 wiederum die Differenz zwischen den Nutzen der beiden Vermögenszustände. In dieser Theorie unterscheiden sich die Nutzen von Gewinnen und Verlusten nur in ihren Vorzeichen, Plus oder Minus. Die Tatsache, dass der negative Nutzen eines Verlusts von $500 größer sein könnte als der Nutzen eines Gewinnes in gleicher Höhe, lässt sich in dieser Theorie nicht abbilden. Wie in einer Situation theorieinduzierter Blindheit zu vermuten, wurden Differenzen zwischen Gewinnen und Verlusten weder erwartet noch erforscht. Es wurde einfach angenommen, dass der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlusten keine Rolle spiele, also war es auch nicht nötig, sich näher damit zu befassen. Amos und ich erkannten nicht sofort, dass unsere Konzentration auf Vermögensveränderungen den Weg zur Erkundung eines neuen Themas ebnete. Wir interessierten uns hauptsächlich für Unterschiede zwischen Lotterien mit hohen oder niedrigen Gewinnwahrscheinlichkeiten. Eines Tages machte Amos einen beiläufigen Vorschlag. Wie steht es mit Verlusten? Wir fanden rasch heraus, dass unsere vertraute Risikoaversion durch Risikobereitschaft ersetzt wurde, wenn wir einen Wechsel der Perspektive vollzogen. Betrachten wir diese beiden Probleme. Problem 1. Was wählen Sie? $900 sicher erhalten oder eine 90%ige Chance, $1.000 zu gewinnen? Problem 2. Was wählen Sie? Einen sicheren Verlust von $900 oder eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, $1.000 zu verlieren? Vermutlich waren Sie bei Problem 1 risikoscheu, wie es die große Mehrzahl der Menschen ist. Der subjektive Wert eines Gewinns von $900 ist zweifellos größer als 90% des Wertes eines Gewinns von $1.000. Die risikoscheue Wahl bei diesem Problem hätte Bernoulli nicht überrascht. Betrachten Sie nun Ihre Präferenz bei Problem 2. Wenn Sie wie die meisten anderen Menschen sind, entscheiden Sie sich bei dieser Frage für die Lotterie. Die Erklärung für diese risikoreiche Wahl ist das Spiegelbild der Erklärung für die Risikoaversion bei Problem 1. Der negative Wert eines Verlusts von $900 ist viel größer als 90% des negativen Werts eines Verlusts von $1.000. Der sichere Verlust ruft eine sehr starke Risikovermeidung hervor und dies veranlasst einen dazu, das Risiko einzugehen. Später werden wir sehen, dass die Beurteilung der Wahrscheinlichkeiten 90% gegen 100% ebenfalls sowohl zu der Risikoscheu bei Problem 1 als auch zu der Präferenz für das Glücksspiel bei Problem 2 beitragen. Wir haben nicht als Erste bemerkt, dass Menschen risikofreudig werden, wenn all ihre Optionen negativ sind, aber die theorieinduzierte Blindheit hatte sich durchgesetzt. Weil die vorherrschende Theorie keine plausible Möglichkeit bot, verschiedenen Einstellungen zu Gewinn- und Verlustrisiken Rechnung zu tragen, musste die Tatsache, dass sich die Einstellungen unterschieden, ignoriert werden. Dagegen veranlasste uns die Entscheidung, Ergebnisse als Gewinne und Verluste zu betrachten, dazu, uns genau auf diese Diskrepanz zu konzentrieren. Die Beobachtung gegensätzlicher Einstellungen zu Risiken mit günstigen und ungünstigen Aussichten brachte uns schon bald einen bedeutenden Schritt weiter. Wir fanden einen Weg, um den zentralen Irrtum in Bernoullis Entscheidungsmodell nachzuweisen. Betrachten Sie folgende Fallbeispiele. Problem 3. Zusätzlich zu Ihrem bisherigen Vermögen erhalten Sie $1,000. Jetzt sollen Sie sich für eine dieser Optionen entscheiden. Eine 50%ige Chance, $1,000 zu gewinnen oder $500 sicher erhalten.